Herzlich willkommen zur 314. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben uns versammelt in unserem kleinen, gemütlichen Hotelzimmer. Bevor wir jetzt versuchen, hier rauszukommen, besprechen wir für euch noch schnell den Film Old Boy und einige andere Filme. Mit mir hier an den, wie heißt dieses Ding? Am Mischpult, Robert Krüger.
Und der Mann, der mit der Feile hier im Badezimmer versucht, meine Kacheln zu ruinieren, ist Stefan Giesbert.
Hallo. Oh boy, um ging's?
In Old Boy geht's um dasselbe wie im Original Old Boy.
Ja, sehr gut.
Und da wisst ihr ja Bescheid, ne? Nee, machen wir das mal einzeln.
Wir haben den 2003 in der Sneak auch schon mal gesehen.
Richtig, da gab es noch keinen Sneakpot.
Schade, da war es noch 4 Jahre hin bis zum Sneakpot.
Richtig, was ja damals auch schon jeder wusste, dass es am Horizont schon absehbar. Nein, da wussten wir selber noch nicht mal, dass es einen Sneakpot geben würde.
Wann haben wir zum ersten Mal über Sneakpot nachgedacht?
3 Tage, bevor es losging? Nein,
nee. Das stimmt nicht ganz. 3 Vierteljahr oder so, haben wir schon so überlegt. Ja. Eigentlich wäre es schon schön, wenn man sowas hätte und könnte und machen. Tuten täte.
Zurück zum Film.
Ja, Verzeihung. Ich wollte nicht dazwischen
quatschen. Also Old Boy war im Original ein sehr bahnbrechender südkoreanischer Film. Der hat damals auch in Cannes den großen Preis der Jury gewonnen. Wir haben den in der Sneak gesehen, fanden den auch alle ziemlich toll. Der ist auch auf DVD, glaube ich, ganz gut abgegangen. Und jetzt haben wir ein amerikanisches Remake, wie das so ist. Die Amis müssen ja immer alles nochmal machen. In dem Fall hat der gute Onkel Spike Lee das Ding hier remaked mit Josh Brolin in der Hauptrolle. Und worum geht's? Es geht tatsächlich, die Geschichte ist exakt dieselbe wie in dem südkoreanischen Original. Wir haben einen Mann, der so, ich weiß nicht, Geschäftsmann, Anwalt oder sowas in der Richtung, der hat eine Tochter, eine Frau, ist aber ein ziemlich miserabler Vater. Also er verpasst irgendwie den Geburtstag seiner Tochter, er ist ein ziemlich versoffener Typ. Seine Frau hasst ihn ein bisschen schon langsam. Man kriegt auch so das Gefühl, da steht bald eine Scheidung im Raum. Und eines schönen Tages, er hängt mal wieder sturzbesoffen irgendwo auf dem Weg von zu Hause in die Bar und also von der Arbeit in die Bar und nach Hause irgendwo auf der Straße rum, wird er entführt. Wir sehen auch erstmal nicht von wem, also wir sehen eigentlich überhaupt nicht von wem, und er landet in einem Zimmer, das eingerichtet ist wie ein Hotelzimmer, und da ist er dann eingesperrt und er weiß nicht.
Das ist krass, wie er das feststellt, wie er die Vorhänge wegmacht und dann ist dann ein Bild und so.
Ja, und auch die Tür. Die Tür ist eigentlich eine Stahltür, aber das Hotelzimmer-Holztür-Design ist nur aufgeklebt. So.
Ja, wenn du das so ab. Oh, das ist
und,
so bitter.
Die Tür hat unten eine Klappe. Man reicht ihm regelmäßig was zu essen rein und auch Alkohol, damit er seiner Sucht frönen kann. Und er erfährt nicht, warum ist er da drin? Wer hält ihn gefangen? Was soll das alles? Und und er bleibt dann da 15 Jahre drin. Aber am Anfang weiß er halt,
20 sogar,
oder 20, ich glaube 15 waren es im koreanischen Original, hier sind es jetzt 20. Also das spielt ja auch keine Rolle.
Das Original ist von Chang-wook Park. Ich weiß nicht, ob man den kennt.
Nach diesem Film kannte man ihn dann,
ja. Ja, auf jeden Fall.
Und so nach der Hälfte des Films ungefähr, oder noch vor der Hälfte des Films, kommt er dann wieder raus. Also er beschließt dann natürlich, er muss rausfinden, was das soll. Warum bin ich hier gefangen worden? Und schmiedet dann auch einen Fluchtplan und wie ich in der Einleitung schon sagte, fängt dann an, in den Badezimmerfliesen rumzufeilen und irgendwas zu machen. Also am Anfang gibt er sich so seiner Sucht hin, trinkt den Alkohol, der ihm da gegeben wird, auch immer aus und ergeht sich in Selbstmitleid. Und er erfährt dann auch, er hat einen Fernseher da drin, da sieht er immer mal irgendwie so komische Reality-Shows, da erfährt er dann auch, dass seine Frau ermordet wurde und er der Hauptverdächtige ist. Aber er weiß ja, er war es nicht, er ist ja da drin, aber so ist es jetzt halt, so stellen es die Nachrichten halt da. Und irgendwann kommt er dann auch raus, er wird dann freigelassen. Und ab da beginnt im Grunde seine Suche danach, wer hat ihm das angetan, was soll das alles? Und er lernt eine Frau kennen, die ihm ein bisschen hilft, auf dem Weg rauszukriegen. was da los ist. Und naja, natürlich, wie gesagt, das Ende verraten wir natürlich nicht, aber
ja, und auch
das,
wie es dann
weitergeht. Das wird also krass. Schon, also schon echt so, hart. Ja.
So, also, aber sehen, das ist der eigentliche... Da ein paar Sachen, über die wir gerne jetzt weiter miteinander und mit euch reden wollen, aber...
Richtig, aber der eigentliche Teil ist schon das Zweite. Also sagen wir mal so, diese Gefangenschaft, die nimmt zwar schon einen ziemlich großen Teil des Films ein, ich würde sagen so 30% oder so, vielleicht, ja. Oder täuscht mich das,
würdest du? Ja, ist schon... Also auch, wie das dann dargestellt wird, wie er dann ein bisschen geläutert wird und so Sachen, also wie das da so alles weitergeht.
Ja, und dann aber... das wird dann halt, wenn er dann raus ist, dann hast du richtig so die Wut, die er so in sich hat. 20 Jahre seines Lebens. Es ist immer so, der oszilliert immer so zwischen voller Tatendrang rauszukriegen, wer das ist, und wirklich mit einer brachialen Konsequenz diesen Plan zu verfolgen und dann wieder so Zusammenbrüche, wo ihm einfach klar wird, was er alles an Zeit verloren hat und was er alles...
Ja, 20 Jahre.
Und seine Tochter war irgendwie 3 Jahre alt oder so, als er entführt wurde. Und jetzt ist sie halt dann irgendwie halt schon voll im Leben.
Konntest du dich an den alten Film noch erinnern? Oder war das Ende und die Auflösung hinten raus auch so überraschend?
Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie auch 11 Jahre sind's oder so, ne? Her, 10 Jahre. Dass ich auch 10 Jahre irgendwo eingesperrt war und nichts von dem Film wissen durfte. Ich hatte auch alles vergessen. Also was ich noch wusste über den alten Film war, Typ wird entführt, eingesperrt, irgendwann freigelassen, sucht, wer ist schuldig und geht auf Rachefeldzug.
Genau, kommt raus und ist böse.
Kommt raus
und ist, so hatte ich ihn in Erinnerung.
Genau, kommt raus und ist böse. Und ich meine, das stimmt ja auch alles, aber die Details und dass auch die Geschichte, so die einzelnen Setpieces, wie sein Weg hin zu dem Ziel aussieht. Das ist in diesem Film jetzt alles wieder dasselbe. Also darüber.
Wir haben uns ja noch unterhalten im Kino, als der Abspann lief und so. Also irgendwie, der war doch anders als der damals. Na, vielleicht haben sie einfach irgendwie auf diese Idee eine neue Geschichte erzählt oder irgendwie einen anderen Gefangenen, dem das auch passiert ist, eine neue Geschichte erzählt oder so. Aber das war nicht so wie der alte Film. Und dann sind wir beide nach Hause gegangen und haben das zu Hause nachrecherchiert oder irgendwo nachgelesen.
Ja, ich habe in der Wikipedia nachgelesen.
Ja, genau. Die alte Geschichte nochmal gelesen. Oh nee, ist doch genau die gleiche Geschichte.
Ich hatte echt viel verdrängt. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich ihn nicht auf DVD gekauft habe oder so, ja. Das hätte man ja machen können. Aber ich kaufe halt irgendwie keine Filme mehr. Ich habe das DVD-Sammeln irgendwann eingestellt. Und die Geschichte ist tatsächlich dieselbe. Und es sind so einzelne Punkte, die sie dann so besuchen, die Schule und das China-Restaurant und so weiter. Ja. Und also all diese Dinge, die so nach und nach als Etappen der Geschichte so passieren, die sind alle da drin. Aber ich konnte mich daran wirklich nicht dran erinnern. Also, gut, egal. So, wie fanden wir das denn?
Fantastisch. Also ich war richtig begeistert. Wunderbar erzählt. Unglaublich gut montiert.
Ja,
also
fantastisch.
Wir erzählen jetzt nicht alles und wir machen nicht diesen Gag, so irgendwas dreimal zu erzählen und beim dritten Mal klappt's dann. Oder wir zeigen euch nicht erst nochmal so, falls ihr jetzt irgendwie 3 Minuten nicht aufgepasst habt, was gerade passiert ist, sondern es geht einfach und in dem Moment, wo einem klar ist oder kurz davor, was gerade Phase ist, wird weggeschnitten.
Genau.
Das war nicht so gut und
auch die Kameraeinstellung.
Zack, also zack, 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 Schnitte, ganz schnelle Schnitte hintereinander und es ist trotzdem klar, wenn man aufmerksam genug ist, da zuzugucken, worum es geht, was gerade passiert. Und es geht weiter, es treibt den Film voran.
Ja, diese gut. Szene zum Beispiel mit diesen Wantan-Taschen, wir wollen jetzt, glaube ich, nicht sagen, was da passiert, aber die ist toll geschnitten. Und
da haben wir schon während des Films gesagt, so, oh, es ist toll, oh, es ist toll.
Ja, und dann siehst du halt, oder auch diese Kameraeinstellung, diese Third-Person-Kamera, wo er am Anfang betrunken über die Straße fällt. Und die haben ihm irgendwie die Kamera scheinbar... Also ich kann es mir nur so vorstellen, dass sie irgendwie mit einem Gestell oder mit irgendeinem Rucksack oder sowas an seinen Rücken geschraubt haben. Weil es ist so, dass die Schultern und der Kopf im Grunde fix sind im Kamerabild. Ja, also den Kopf kann er noch so neigen, rechts, links, aber die Kamera ist mit seinem Körper verbunden und er taumelt durch die Straßen und die ganze Welt taumelt quasi alles, was wir sehen. Und wir sehen ihn von hinten auf gefilmt auf seinen Hinterkopf, aber eben nicht ein Kameramann, der hinter ihm steht, sondern eine Kamera,
die... Ja, das ist halt sehr, sehr gut choreografiert. Ich finde,
es ist viel zu starr, es ist viel zu fest, als dass es choreografiert sein könnte.
Es fühlt sich, für mich hat sich's angefühlt, wie wenn ich in GTA oder in Red Dead Redemption in die Bar gehe, mir einen ansaufe und dann durch die Straßen laufe und da bewegt sich ja so, ist alles so ein bisschen weich und...
Genau.
Es ist natürlich Third-Person-Perspektive, man sieht sich selbst schräg von hinten oben. Genau so fühlt sich das an, das ist wirklich toll.
Genau, und diese kleinen visuellen Tricks und dann zum Beispiel die Kämpfe, also wenn du dir überlegst, es sind so ein paar Kämpfe drin, wenn er dann rauskommt, er hat ja, das muss man vielleicht auch dazu sagen noch, in der zweiten Hälfte seiner Gefangenschaft, als er den Plan zum Ausbruch und zur Rache schmiedet, fängt er ein rigoroses Training an und fängt da an irgendwie die Badezimmerwände mit seinen nackten Fäusten zu traktieren, um sich fit zu machen und fängt ein Fitnessprogramm sondersgleichen an. Und entsprechend wird er dann später auch in Kämpfe verwickelt, wo er das brauchen kann.
Und aber ich kann mir ja nicht vorstellen, wenn man nur Schattenboxen macht.
Dass man dann so abgeht.
Ja, nee. Also dass man auch eben einen Gegner so lesen kann. Weißt du, so
ist die Wut.
Ausholen.
Es ist die Wut in ihm, die das macht.
Quatsch.
Ja, es ist in der erste Ausbruch von Gewalt gegen mehr als einen Gegner.
Aber es sieht toll aus.
Es sieht sehr, sehr toll aus. Da dachte ich kurz so, woher kann er das denn? Er war doch vorher Anwalt. Also, oder irgendwie so, keine Ahnung, Marketing, bla, Geschäftsmann.
Ich weiß gar nicht, aber es wird das
thematisiert. Quatschmann. Ja. Das ist auch schön, wie er diesen Deal am Anfang in den Sand setzt. Was für ein Vollidiot. Also, dass er am Anfang wirklich ein Charakter ist, wo man sagt, man kann den hassen. Also das ein Grund quasi, dem Charakter mitzugeben, warum er geläutert werden muss.
Ja.
Das gelingt sehr, sehr gut. Also am Anfang, man hat so ein bisschen, kann man sich mit ihm identifizieren, weil man hat vielleicht solche Episoden schon mal irgendwie erlebt oder man weiß irgendwie, wie sich das anfühlen könnte. Man hat solche Charaktere schon öfter beobachtet. Man weiß, da ist mehrschichtig der Kerl, aber dass es ein widerliches Arschloch sein kann und dass man ihn hassen kann, das kommt gut rüber. Also die Hauptfigur ist von Josh Brolin gespielt und die nimmt man ihm voll ab. Also ist gut gespielt und ist wirklich fantastisch inszeniert. Also was würdest du sagen? War das sinnvoll, das zu remaken? Muss man das machen oder ist es nur zulässig, wenn man das genau so macht, wenn man es so geil macht, wie das jetzt?
Also ich finde, es gibt eigentlich bei den meisten Filmen keinen wirklichen Grund, ein Remake zu machen. Gerade wenn der alte Film wirklich so gut ist, wie wir ihn in Erinnerung haben. Aber auf der anderen Seite, so wie er, wie heißt das dann, geremaked wurde oder
geregemaked?
Ich habe keine Ahnung. Geregemaked wurde. Finde ich das absolut in Ordnung. Das ist so gut, so, also ich fand es unglaublich spannend, obwohl ich den Film schon gesehen, also den Film nicht, aber die Geschichte schon gesehen hatte. Natürlich, ich habe einiges vergessen, aber trotzdem ist es ästhetisch gut, es ist schauspielerisch gut, es macht richtig Spaß, diesen Film zu gucken. Also ich möchte ihn auch gerne all unseren Hörern, die so Thriller, Rache-Thriller gut schauen können. Schaut ihn euch an, der ist echt toll. Ist wirklich richtig gut.
Ja, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, der alte hatte in der IMDb 8,4. Also wir sind noch nicht die einzigen, die den total toll fanden.
Platz 80, Top 250.
Cool.
Ja.
Jetzt ist natürlich der neue sehr viel mehr an westliche Sehgewohnheiten angelehnt. Vielleicht finden wir ihn deshalb gerade so flashig. Aber der andere, der hat mich damals auch irgendwie begeistert, weil er halt so anders war.
Ja, also auf jeden Fall.
Die Art, wie dieses Gefängnis damals gefilmt war, da waren immer irgendwie so Kameraeinstellungen, die irgendwie Dinge nur so halb gezeigt haben und irgendwie, das war so ja, das war halt einfach anders gefilmt, als wir das gewöhnt sind. Und hier ist es so zwar geil gemacht von den Kameraeinstellungen her, aber es ist schon alles irgendwie auf westliche Sehgewohnheiten geschnitten und gezeigt. Ja. So. Aber in jedem Fall tolles Remake, also sicherlich dem Original gerecht geworden, würde ich sagen. Nichts hinzugefügt, das könnte man ihm vielleicht vorwerfen, außer die Umwandlung an westliche Bildsprache.
Ja.
Aber ist das jetzt schlimm? Keine Ahnung.
Ja, und wenn es in Amerika eben nicht richtig zu vermarkten ist, finde ich es nicht verkehrt, einen so guten Film dann eben so umzubauen, dass er auch in einem kaufkraftstarken Land geschaut werden kann oder verkauft werden kann. Also finde ich voll okay.
Jetzt müsste man sich nochmal anhören, was wir zu Willkommen im Süden gesagt haben als Remake von den Stieß.
Wir haben ihn gehasst.
Wir haben ihn gehasst und wahrscheinlich haben wir da gesagt, was erdreisten sich die Italiener eigentlich? Spinnen die? Könnte man jetzt auch sagen, wenn in einem kaufkraftstarken Italien.
So gut, das war.
Lass mich den Satz noch zu Ende reden, bevor.
Das wird nichts.
Nee, aber ich sag mal, wenn in Italien französische Filme aus irgendeinem Grund, den wir vielleicht nicht kennen, gar nicht gehen, dann wäre das. Könnte man uns jetzt Bigotterie vorwerfen, aber das könnt ihr dann in den Kommentaren tun. Vielleicht hatte ich einfach auch nur Bock nach 10 Jahren und bei Stieß und Süden war es ja weit, weit, weit weniger.
Das waren haben wir ja zwei jetzt Jahre. Nach 6 Jahren schon bei dem Sneakpot besprochen gehabt.
Genau.
Also.
Vielleicht war es da zu kurz und es war es einfach so, vielleicht wäre es auch blöd, wenn ich jetzt beispielsweise Old Boy erst vor 3 Monaten oder vor einem Jahr auf DVD gesehen hätte. Dann vielleicht jetzt auch anders. Aber so hatte ich wieder voll Bock auf den Film, weil ich ihn vergessen hatte und ihn dann nochmal in anderen Bildern auf der großen Leinwand zu sehen, mit anderen Schauspielern, auch mit Samuel L. Jackson, mit einem
saugut
blondierten Irokesenhaarschnitt. Das war einfach großartig. Also
ich bin am Abend nach der Sneak nach Hause gekommen, hab ein bisschen ins Twitter geguckt und da hat Sam Jackson gerade den Film empfohlen.
Ach, du so, folgst Sam Jackson?
Ja.
Den folge ich gar nicht. Das müsste ich erstmal machen.
Ja, Schimpfwörter. Da kann man ganz viele amerikanische Schimpfwörter lernen. Das ist echt super.
Sehr gut. Okay.
Ja.
So, Follow Tuesday heute.
Das ist ja Dienstag, ist ja gar nicht Sonntag.
Ist Dienstag, ja. Ist nicht Sonntag, das bildest du dir nur ein.
Ja, ja. Ach, dann sind die Hörer, wenn die das hören, jetzt auch gar nicht so besinnlich wie wir am ersten Advent.
Oh Gott, soll ich eine Kerze anmachen? Habe ich ja völlig vergessen.
Ja, siehst du, ich habe heute Morgen unseren Adventskranz angemacht.
Adventskranz.
Ich wollte gerade eben sagen, ich habe den Adventskalender angezündet, aber das ist auch Blödsinn. Da waren irgendwie so viele Sachen im Kopf durcheinander, ja.
Okay, also wir zünden die erste Kerze auf dem Adventskalender an. Im Adventskalender, mit Türchen auf, Feuer rein, Tür zu.
Auch sehr schön.
Nicht nachmachen, Kinder.
Da ja. Draußen. Möchtest du Punkte geben?
Fire in the Hole.
Oder möchtest du noch was über den Film sagen?
Ich möchte den empfehlen. Und ich gebe 8,5 Punkte.
Ich gebe 9.
Du gibst 9.
Wirklich toll.
Tolle 9 Remake-Steinchen.
Ja, Punkte. Also wirklich. Also. Echt super.
Ich drück mal hier auf den Marker.
Ja, jetzt.
Da hat's gemarkert. Jetzt kommt das nächste Thema.
Ja.
Ich dachte, ich marker und du moderierst das Thema an.
Ach so, ja, weil ich ja dann auch nur zum Zuhören verdammt
bin. Weil dein Gerät leuchtet und dir Sachen anzeigt und mein Gerät schon wieder in den Standby gegangen ist.
Genau. Du hast weitere Filme auf deiner Lieblingsfilme-Plattform angeschaut. Und zwar hast du behauptet, du hättest The Book of Eli gesehen.
Ich habe The Book of Eli gesehen. Du springst hier gerade die Reihenfolge. Jetzt macht dich die Reihenfolge durcheinander. Ein Wicht. Also ich habe sehr viel
Du hast 4 Sachen eingetragen und ich habe gar nichts eingetragen. Ich habe echt nichts geguckt. Ich habe nicht mal eine neue Folge Sopranos geguckt.
Ich habe Streaming-Video geguckt viel. Über die Plattformen.
Dafür habe ich Champions League geguckt, was aber auch irgendwie nicht so toll war.
Hast du das Eintracht-Spiel gesehen? In Bordeaux.
Ja, habe ich auch, glaube ich, zum Teil gesehen.
Wir haben in den letzten 8 Minuten, in denen wir normalerweise
immer verlieren. Ja, stimmt, das habe ich geguckt. Ja, und die Eintracht-Fans waren fast so laut wie das gesamte Stadion. Das fand ich ziemlich cool.
Die waren ja in Überzahl.
Das war echt krass.
12.000 Eintracht-Fans.
Echt?
So und viele? 8.000 irgendwas Einheimische.
Das ist natürlich schon schön. Ach, stimmt, ich habe auch irgendwann einen Post gesehen von einem Eintracht-Spieler, so, ja, vielen Dank für das Heimspiel.
Ja. Das war gut. Schon gut. 12.000 mitgereiste Fans, alle mit orangen Pullis.
Warum eigentlich orange?
Das ist eine alte Geschichte, die haben sie irgendwann mal bei irgendeinem Pokal oder Auswärtigen, also so ein Europa-Ding, mal angefangen vor ewigen Jahren und haben sie jetzt wieder aufleben lassen. Ah. Der Moderator hat das während der Übertragung erzählt.
Ja, ich habe erst später reingeschaut.
Ich musste das wieder mit Livestream von ran.de von einem iOS-Gerät über Apple TV, weil mein Receiver ja immer noch kaputt ist. Und dann bleibt der Livestream andauernd mal stehen und dann gibt es ja immer so Livestreams, die können ja so die Qualität hoch und runter schalten.
Ja.
Und dann hin und wieder hast du dann halt so einen Pixelmatt auf dem Fernseher, dass du echt denkst so, da kriegt man ja Augenkrebs.
Der rote Punkt dann, läuft rüber zu dem grünen Punkt.
Genau, und dann geht das, dann geht der Ton weg und dann bleibt der Stream komplett hängen und dann musst du das wieder neu starten und stellst du fest, ach, mein Online-Backup ist angesprungen und hat die Leitung zugeknüppelt. Der Stream irgendwie beschlossen, dass das nicht mehr so gut ist. Und ja, das sind so.
Das möchte man nicht.
Ja. Naja, aber gut, wir haben 1-0 gewonnen. Auch wenn ich echt, ich weiß nicht, vielleicht gucke ich sonst immer nur Champions League Finalbegegnungen und Länderspiele und dann gucke ich so ein Eintracht-Spiel und es ist schon ein bisschen.
Schon ein bisschen mühsamer.
Das ist eine und vor allen Dingen, da denkst du dir dann wirklich, jetzt wo ich wieder FIFA-Soccer an der PlayStation spiele, wenn ich so eine Fehlpassquote hinlegen würde, wie die Jungs teilweise in dem Mittelfeld gedümpel, mein Bruder würde mir den anderen Controller auf den Kopf schlagen, wenn ich so passen würde. Ja? Sind die so schlecht oder gucke ich sonst nur so hochklassigen Fußball, dass ich quasi ein verzerrtes Bild davon habe, wie normaler Fußball, wie da so die Passquoten üblicherweise ausgehen. Weil der Moderator schien das nicht zu stören. Der hat dann auch
bei der Eintracht ist halt auch, also ich war ja, wer erzählt, dass ich noch nicht mehr im Stadion war. Ja. Das ist halt auch echt so, Leute, so nicht.
Ja, es ist, also wahrscheinlich habe ich da eine total verzerrte Wahrnehmung, weil ich nicht so viel Fußball gucke und halt immer nur so
high. Ja, und ja, genau. Also wenn du dir irgendwie Leverkusen, Bayern oder BVB anguckst, das ist halt. Ja,
lass mal Leverkusen mal da raus.
Ja, das auch. Nee.
Ich weiß.
Das ist auf Platz 2.
Also, ja.
Das ist halt schon echt hochklassiger Fußball. Und dann so die Niederung der Liga, sag ich mal, ist ja schon so.
Ja, klar.
Obwohl es ja europäisch ist. Also.
Ja, aber nur da tun sie noch irgendwie ein bisschen performen. Also im Moment in der Liga ist ja Katastrophe.
Ja, heute Nachmittag spielen sie, wer weiß. In Hannover.
Ja, das ist so ein Not gegen Elend, oder?
Ich weiß gar nicht, wo Hannover steht.
Hannover ist Hannover. Es ist die Stadt mit dem gewissen Nichts. Schöne Grüße an den Nerd-Talk.
Na!
Was denn? Ich wollte doch nur mal die Freunde vom Nerd-Talk grüßen und ihre Stadt dissen.
Da freuen die sich das auch. Also die können. Also weißt komm, du, die nehmen jetzt am Mittwoch ihre Sendung auf.
Ja,
da hat dann irgendwie die Eintracht schon auf die Münze gekriegt von Hannover und ist am Mittwochabend auch noch aus dem Pokal rausgeflogen. Und dann gibt es die freundlichen Grüße zurück.
Da müssen wir dann mit
stehst
leben.
Du da? Dann, ach, da
höre ich einfach weg.
Ach so, ja. Aber wir sind ja eigentlich gar kein Fußball-Podcast.
Nee, ich mag hier nochmal hier.
Wir sollten vielleicht uns mal sonntags zum Bundesliga oder Samstag zum Bundesliga gucken treffen und dann moderieren wir das auch gleich mit weg.
Das können wir machen. Wir moderieren alles weg, was ich nicht von 3 auf dem Baum ist. So, da ist der nächste Marker. Ich habe The Book of Eli gesehen.
Sehr schön.
Den anderen Marker müssen wir umbeschriften auf Fußball.
Ja.
The Book of Eli. Fundamental christliche Bibelstunde mit Schießerei und Endzeit.
Okay, wie hat's dir gefallen?
Durchmischt.
Das Punkte?
Du klippst, wenn du so machst. Also Geschichte ist folgende. Denzel Washington und Gary Oldman möchten auch mal in einem Mad Max Film mitspielen und haben deshalb einen Mad Max Film gedreht. Wir befinden uns also im Jahre 2000 weiter Zukunft als jetzt. Die Welt ist untergegangen durch Atomkrieg. Also es wird nicht wirklich gesagt, aber es ist so die Interpretation, die sich anbietet, weil es gab den großen Krieg und den großen Blitz. Und die Sonne kam auf die Erde und danach waren alle Menschen tot. Und als sie wieder aus den Höhlen gekommen sind, die Überlebenden, ist halt noch so ein bisschen was übrig, aber Zivilisation ist im Wesentlichen am Ende. Die Generationen, die danach aufwachsen, wissen natürlich nicht so wirklich, wie es vorher war. Und wir haben einen Wanderer, gespielt von Denzel Washington, der durch diese Einöde von Kalifornien in dem Fall wandert gen Westen. Und
Der will nur ans Meer und surfen.
Nee, er hat ein Buch dabei. Und dieses Buch muss er nach Westen tragen. Das hat eine Stimme, die ihm erschienen ist, hat ihm das gesagt. Und nun wandert er also durch die Gegend und der Glaube daran, dass das ein höherer Auftrag ist, der Glaube kann Berge versetzen und ihn die schützende Hand über ihn halten und insert your favorite Bible quote here. läuft er halt Richtung Westen und diese Welt ist ziemlich, das muss man dem Film wirklich zugute halten, die Welt ist ziemlich geil gemacht. Also es ist so wirklich, wenn Leute Mad Max gerne gesehen haben, es kennt ja heute auch kaum noch jemand von den Jüngeren, diese Endzeitstimmung, so der große.
Hast du mich gerade jung genannt?
Kennst du nicht? Du hast noch nie Mad Max gesehen?
Ich glaube nicht,
nee. Ach du Scheiße.
Also, oder ich hab's wieder vergessen.
Kann ja, das sein. Musst du bitte gucken. Jenseits der Donnerkuppel mit Tina Turner. Spielt da so eine Amazone. Eigentlich, das war, wo Mel Gibson noch gut war und wo er auch noch hübsch war. Heute ist er nur noch so aufgequollener Alkoholiker. Mhm. Da schließt sich dann vielleicht auch der fundamental christliche Dings wieder, aber das war damals ja noch nicht so.
Ja.
Also wir haben eine Endzeitwelt, überall liegen Autowracks rum, alles ist zerbombt, zerschossen, zerfallen und überall leben so Barbaren, die sind schlecht von der Hygiene, denen fallen die Zähne aus, die haben alle zottelig lange Haare und Kannibalismus ist wieder Dings, sauberes Wasser ist ein extrem rares Gut, Benzin ist ein extrem rares Gut, was wertvoll ist und man handelt halt wieder in Naturalien, weil es kein Geld mehr gibt, also man hätte gerne eine Flasche Wasser und tauscht dagegen ein paar Lederhandschuhe und einen Schal oder sowas. Also wirklich so gut erhaltene Lederhandschuhe, hätte in unserer Welt vielleicht einen Wert von 50 Euro oder so, hat da den Gegenwert von einer Flasche Wasser. Und damit die Flasche voll gemacht wird, musst du den Schal noch drauflegen. Und der Schal muss aber auch noch gut sein. Ja, vielleicht sauber und frisch gewaschen und so. Also es sind so die coolen Sachen. Hat dann
das kann doch nicht funktionieren aus finanzwirtschaftlicher Sicht.
Jetzt machen wir hier die Logik von dem Film nicht kaputt. Ja, natürlich.
Tut mir leid.
Natürlich kann das nicht funktionieren. Aber es sind halt so Sachen so, das Coole an dem Film ist auch, das erste Wort wird gesprochen in den ersten richtigen Dialog gibt's so nach einer Viertelstunde ungefähr, fast nach Viertelstunde. Cool. Also bis dahin läuft er einfach nur rum. Und wir sehen, wie er so in dieser Welt funktioniert, alleine noch. Ja? Und wie er sich was zu essen erjagt. Einfach wie kaputt alles ist. Und Gary Oldman kommt dann in so eine Stadt und Gary Oldman ist der Anführer einer Bande, so eine Art ein kleiner Möchtegern-Mafia-Boss, hat so ein paar Dutzend Handlanger, besitzt eine Bar und besitzt im Grunde hat er die Stadt unter Kontrolle. Er ist also der Mobster, der da so den Chef mimt. Und er sammelt Bücher, weil er weiß, er muss ein bestimmtes Buch finden. Es sind nämlich alle Bibeln verbrannt worden und er muss eine Bibel finden, weil mit der Bibel kann er die Weltherrschaft übernehmen. Im Grunde möchte er die katholische Kirche nochmal gründen und möchte der neue Papst werden. So könnte man das jetzt, also er hat so diesen Plan, wenn ich an der Bibel komme, dann kann ich die Menschheit wieder versklaven, sag ich mal in Anführungszeichen. Also sprich, er will ganz normal, was so ein Gangsterboss immer will. Er will Macht, er will Geld, er will die Herrschaft. Und auf der anderen Seite die hehre Idee, die Bibel bringt das Gute wieder in das Leben der Menschen, was natürlich totaler Quatsch ist, weil es wird in dem Film auch erwähnt, dass ein Grund für den Atomkrieg unter Umständen Religion gewesen ist. Und Religion ist komplett abhanden gekommen, weil es gibt keine Bibeln mehr. Er hat mehr oder weniger das letzte Exemplar, unser Wanderer. Insofern, da sind so viele Logiklöcher drin und es wird dir so viel von diesem Glaubensquatsch um die Ohren geknüppelt. Auch so, weißt du, ich trage den Glauben oder die Bibel mit Gewalt durchs Land, so, und bist du nicht gläubig, dann brauche ich Gewalt, so. Also es sind so, es ist alles wirklich, es ist eine fundamental christliche Bibelstunde mit dem Holzhammer.
Okay.
Die aber in sehr, sehr hübsche Bilder, also was hübsch ist, natürlich auch sehr brutal, da ist viel Blut drin und so, aber da wird auch cool gekämpft, also er ist auch sehr, sehr kampfesmutig, ja. Und es hat so ein bisschen so eine Western-Atmosphäre, wenn er in diese Stadt kommt, diese Bar von Gary
Oldman. Ja, klingt ja auch so.
Das ist so, ist so eine Mischung aus Endzeit und Western. Und wenn dieser Überbau mit dem ganzen Glaubensunfug nicht wäre, Mila Kunis spielt auch noch eine Rolle mit, kommt hier mal nicht dazu, so extrem heiß auszusehen, weil sie halt so in diese Lederkluft der Outlaws verpackt ist. die spielt dann so die Tochter von einer Frau, die bei Gary Oldman da mitwohnt und am Anfang auch wie so eine Leibeigene ist und dann irgendwann mit ihm mitwandert, mit dem Wanderer. Und natürlich gibt das dann Konflikte und er will erst nicht, dass die mitkommt. Und da kannst du ja alles denken.
Ja.
Wie gesagt, er sieht cool aus. Er ist auch durchaus spannend. Aber er hat eben diese nervige Komponente. Und deshalb will ich nicht unbedingt empfehlen, den zu gucken, außer man will unbedingt mal so ein echtes Endzeit-Ding sehen wieder.
Also, aber für Leute, wenn man die Geschichte eher vernachlässigen kann und sich und die Bilder genießen kann und die Machart scheint ja auch ganz gut zu sein, wenn du sagst, es ist so schön, dass zum Beispiel sehr spät erst das erste Wort gesprochen wird. Das sind ja besondere Kniffe.
Also typische Western-Nummer, so, ja. Also der Lonesome-Typ, der da durch die Gegend läuft und so.
Also dann funktioniert er ganz gut.
Dann funktioniert er ganz gut. Man muss da halt echt so ein bisschen das Auge zudrücken auf der anderen Seite.
Es gibt ja wahrscheinlich auch genug Zuseher, die das.
Wenn man jetzt zum Beispiel Mad Max noch nie gesehen hat, ja, und Bock auf Endzeit hat, dann soll man lieber Mad Max 1, 2 und 3 gucken. Und das hier links liegen lassen. Aber wenn man Mad Max so Fan war und sich denkt, sowas in der Richtung könnte ich mal wieder angucken und ich bin bereit, über die Bibelstunde hinwegzusehen,
okay,
dann kann man ihn gucken. Und Gary Oldman ist halt toll. Und Denzel Washington auch performt, wie immer. Kann man schon gucken.
Okay, ja. Cool. Willst du Punkte oder
gibst
du
keine? Da nehme ich jetzt keine Punkte.
Ja. Gut, nächstes Thema. Ich habe ja leider nichts geschaut. Du hast gesagt, du hast The Mechanic geschaut.
Richtig.
Ein Statham-Film.
Ein Statham-Film habe ich vor allen Dingen angeklickt wegen Ben Foster. Ich bin ja immer noch großer Ben Foster-Fan und prangere an, dass es zu wenig Ben Foster-Filme gibt. müsst ihn öfter besetzen, bitte. The Mechanic, Jason Statham, ist ein Auftragskiller.
Nee.
Doch.
Das ist ja, also Statham als Auftragskiller, das ist ja ganz
völlig
neu.
Völlig gegen Strich besetzt.
Ja, das macht er ja gar nicht.
Ja, also müssen wir auch mal erstmal gucken, wie er die Rolle ausfüllen kann.
Ja, ja, doch. Das ist ja spannend dann auch bei ihm.
Muss man schon mal gucken.
Ja.
Der kriegt seine Aufträge immer von Donald Sutherland und
Der Papa von 24.
Der Alde. Und kriegt halt immer so, ist sehr perfekt, so rein, raus. Im Zweifel sieht es so aus, als wäre es ein Unfall gewesen oder es ist so eine krasse Explosion, dass es irgendwie keinerlei Zeugen, also keinerlei verwertbare Spuren mehr gibt oder so. Also er legt sich immer für jeden Job einen wirklich guten Plan zurecht, wie kann man den killen, also dass es entweder aussieht wie ein Unfall und gar keine erst groß ermittelt oder so, was sich der Typ ist vielleicht drogenabhängig und lässt sich regelmäßig irgendwie irgendwas geben, um sich zu relaxen oder so, und wenn man dem davon mal zwei Tropfen zu viel gibt, dann haut es ihm halt das Herz weg, dann sucht da auch keiner, ja, das ist ja hinlänglich bekannt, dass er da irgendwie abhängig war und dann macht er das, oder andere Leute, was sich der gleich zur Eröffnung des Films killt er so einen Drogenbaron, der so wahnsinnig gut bewacht ist. Überall sind Wachen. Und er geht dann in seinem Schwimmbad schwimmen und wird dann von ihm, liegt er dann mit dem Taucheranzug auf dem Grund des Schwimmbads. Und das Ding hat einen schwarzen Boden und er ist auch schwarz angezogen. So dass, wenn man von oben reinschaut, sieht man ihn gar nicht. Und dann wird er kurz unter Wasser gezogen und danach treibt er in diesem Schwimmbad rum, und wenn die Guards ihn finden, dann sieht es halt so aus, der ist beim Schwimmen ertrunken, aber das ganze Ding war, der ganze Compound war komplett abgeriegelt, überall standen bewaffnete Wachen, niemand hat irgendwen Fremdes gesehen, und jetzt ist er halt beim Schwimmen Herzschlag, er ist halt einfach ertrunken. Und
sieht man, wie er da reingekommen ist?
Nee, man sieht, wie er rauskommt, aber man sieht nicht, wie er reinkommt. Aber so clever, wie er rauskommt, kannst du dir dann denken, dass er irgendwie so clever auch reingekommen sein wird. Und die Jobs sind schon immer sehr ausgefeilt, das ist schon ganz cool. Und worum es dann geht, ist, irgendwann kriegt er einen Job, das
Übliche, Ziel, kriegt das, halt irgendwie so den.
Naja, das Ziel ist irgendwann, in seinem zweiten oder dritten Job, er soll seinen Auftraggeber, Donald Sutherland, töten. Und weil er Profi ist, macht er das dann auch. Und gerät dann irgendwie relativ flott an den Sohn von Donald Sutherland, und der will auch Auftragskiller werden und will von ihm ausgebildet werden. Und irgendwie hat er so ein bisschen fühlt er so eine Verpflichtung seinem alten Mentor gegenüber und macht das und fängt an, der Stefan versucht gerade bei Watch Ever The Mechanic zu finden, ich habe den aber bei iTunes geguckt. Du wirst ihn da nicht finden.
Das ist ja ein bisschen schade.
Ja, da muss man noch Geld für bezahlen. Und er nimmt dann Ben Foster sozusagen unter seine Fittiche und fängt an, Ben Foster im Profikiller-Dasein auszubilden. Und natürlich kannst du dir überlegen, vielleicht kriegt er irgendwann raus, dass der das war, der seinen Vater gekillt hat. Und das geht sicherlich nicht so gut mit ihm runter, wenn er das dann rausfindet und so weiter. Und naja, und dann kommt noch ein richtig großer Job, der sie vor richtige Herausforderungen stellt. Und kannst du dir alles denken, okay, wie das dann weitergeht.
Ein klassischer Statham?
Klassischer Statham. Es wird geprügelt, es wird geschossen, es werden immer drei Wortsätze gesagt. Großaufnahmen von harten Hunden, die böse ins Kamera gucken und sagen.
Also genau das, was man erwartet, wenn man einen Statham-Film sich anschaut.
Genau.
Method Acting. Method Podcasting.
Genau. Ben Foster, toll. Ich finde Ben Foster immer toll. Also da kannst du jetzt nicht viel drauf geben, wenn ich das sage. Ben Foster ist einfach toll und da diskutiere ich auch nicht drüber. und Statham, ja, es ist genau das, was man so von ihm erwartet. Es sind ein paar coole, harte Kampfszenen drin, wo sich Leute Kühlschranktüren gegenseitig ins Gesicht treten und so. Also ist ein Auftragskiller-Film, wie man ihn haben will. Klassische Action-Kost, nichts, hat kein Netz, keinen doppelten Boden, will nicht mehr sein, als es ist. Spannend, kann ich empfehlen. Und punktemäßig würde ich sagen, so 7 oder so. Also,
okay, ja,
guter Film. Aber nichts Besonderes.
Ja. Ja, ich glaube, das kann man sich gut mal nebenher weggucken, wenn man eben Statham ganz gut gucken kann.
Ja.
Das ist ja ganz schön. Du hast noch eine Dokumentation gesehen. Hast du mir schon
das ist korrekt.
Mittwoch nach der Sneak erzählt, dass du die Dokumentation über die Berliner Bar 25 geschaut hast.
Genau.
Was nicht ganz die klassische Bar ist, wie wir das.
Nein, die Bar 25, haben. Unsere Berliner Hörer werden jetzt wahrscheinlich alle sagen, das weiß doch jeder, das muss doch jetzt nicht erklären.
Aber die anderen Hörer, liebe Berliner, sind nicht aus Berlin, versteht ihr?
Richtig. Also die Bar 25 war ein Elektro-Club. Ja, vielen Dank, ich nehme noch Wasser. War ein Elektro-Musik-Club. Aber eben nicht nur das. Also es ist nicht nur einfach ein Club gewesen, wo du reingehst und ein bisschen in der dunklen Halle und tanzt, sondern das war so eine Industriebrache am Spreeufer, die sich ein paar Leute zusammen irgendwie, ich will fast sagen, unter den Nagel gerissen haben, aber sie haben dafür schon auch Miete gezahlt. Und die haben da im Grunde ein Traumland draus gemacht. Die haben da Bäume gepflanzt, die haben da Holzhütten gebaut, die haben irgendwie das war eine Mischung aus einem Hostel, einem Zirkus, einem Club, einem Restaurant. Und das alles auf diesem Gelände und das verschwamm dann alles so und da sind halt Leute.
Wie groß war das Gelände? So ein Fußballfeld oder?
Ja, vielleicht ist ein bisschen schmaler, aber so von der Länge her, ja.
Also schon richtig groß.
Ja, schon. An der einen Seite ein Zaun und eine S-Bahn-Linie und eine Straße dahinter, also das war außen, ja, also da hast du so einen Bretterzaun. Auf der anderen Seite dann eben des Bretterzauns dieses Gelände und also so ein schmales, langgezogenes Ding und die andere Seite hin offen Spreeufer. Also du konntest da auch mit dem Boot anlegen und
cool.
Ins Wasser springen, wenn du wolltest und so, ja.
Kann man in der Spree schwimmen?
Können tun wir das auf jeden Fall. Ob das erlaubt ist an jeder Stelle, weiß ich nicht, aber gehen tut es schon.
Ja, nee, ich meine ja so gesundheitstechnisch.
Das ist wie mit dem Main, man macht das halt mal. Das bekommt einem nicht so, aber.
Ja. Sind wir nicht sogar schon zusammen im Rhein schwimmen gewesen?
Ja, das fragen wir heute auch noch, wie wir das überlebt haben.
Warst du da auch dabei,
oder? Ja, da war ich dabei.
Ja, das war gut.
Es wird ja nicht empfohlen, im Main zu schwimmen zum Beispiel. Hier in Frankfurt.
Ja,
das ist gesundheitsmäßig steht das auf Stufe
bedenklich.
Mit tödlichen Keime und so.
Ja.
Für Triathlon-Veranstaltungen nicht zugelassen.
Sonst wird der Ironman noch nicht mehr im Langnauerzee stattfinden.
Ja. Na ja, gut. Ja, also die... vor allen Dingen die Art, wie die feiern, die Partys, die da gelaufen sind, wie die abgelaufen sind. Also das, die Leute, die damals da gewesen sind, könnten vielleicht mal, falls wir so Leute unter den Hörern haben, könnten vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob das jetzt alles romantisch verklärt oder ob das wirklich so war wie in dem Film. Dieser Dokumentarfilm ist ziemlich aus der Szene selbst heraus entstanden. Also das ist, da wird schon nicht viel kritisch hinterfragt. Das ist alles sehr romantisierend darüber gemacht, wie das damals abgelaufen ist. Und er geht dann halt darum, wie sie dann anfangen zu kämpfen, wenn der Mietvertrag gekündigt wird und wie sie dann versuchen, die Politik einzuschalten und Klaus Wowereit besuchen in lustigen Hasenkostümen und dann aber immer wieder reingeschnitten, wie die Partys sind und wie die auch Streitereien innerhalb der Gruppe ablaufen, wenn irgendwie gefragt ist, wie gehen wir weiter vor, organisieren wir eine große Demonstration, es kommen ein paar tausend Leute und demonstrieren gegen die Mediaspray-Planung und sozusagen die Verdrängung aus dem Paradies, wenn du so willst. Ja? Also sie haben sich da wirklich einen paradiesischen Ort, an dem die Zeit stillsteht. Der Untertitel des Films ist auch Tage außerhalb der Zeit. Und es ist wirklich so, da sind halt Leute reingegangen und sind 4 Tage später erst wieder rausgekommen. Ja? Weil einfach du dich da drin verlieren konntest. Das war ein Phantasialand, das war ein großer Spielplatz für Erwachsene. Ein Zirkus, ein Verkleidungsvarieté, wo nicht nur die Künstler die Freaks sind, sondern alle, also die Gäste auch. Natürlich ist nicht immer alles so, wie es in dem Film dargestellt wird. Also es sieht immer alles so aus, als ob es ein freundliches Happening war für jeden, der mitmachen wollte. Aber die Bar 25 galt auch als ein Club mit einer extrem harten Türpolitik und mit auch teilweise willkürlichen Ablehnungen an der Tür, wo Leute halt nicht reingekommen sind mit den absurdesten Begründungen. Insofern, wenn es in dem Film so dargestellt wird, für alle Leute, die irgendwie auf unserer Welle schweben, die können hier mitspielen. Manchmal schwebtest du halt auch auf der Welle und standest einfach draußen in der Schlange, kamst nicht rein. Aber das ist ja irgendwie in jedem Club so, sag ich mal, irgendwie ist das ja immer. Der Film nimmt einen nochmal zurück mit in diese Zeit und in diese Welt und gibt da schon einen ganz coolen Einblick. Und ich stehe halt überhaupt nicht auf elektronische Musik, immer mal davon abgesehen, muss ich sagen, da hätte ich ja schon mal die eine oder andere Party mitfeiern wollen. Also das kriegt der Film schon hin, dass man das. Aber die Musik ist zum Beispiel nur ein sehr, sehr kleiner Teil des Films. Also auch wenn es da drin natürlich viel um elektronische Musik und um Party ging in dem Club, ist der Dokumentarfilm sehr viel mehr auf dieser Ebene. Was hat die Menschen zusammengeführt, das zu organisieren? Wie haben sie das organisiert und was haben sie damit für Stress gehabt? Und wie ist dann die Vertreibung und am Schluss die Auflösung der Bar? Da endet der Film dann auch. Ja.
Aber es ist doch im Endeffekt ein Wirtschaftsunternehmen. Es ist kein so eine Hippie-Kommune.
Am Anfang ist es eine Hippie-Kommune und es wird dann sehr schnell zu einem Wirtschaftsunternehmen. Aber natürlich verstehen die schon auf eine Art, das zu verschleiern und so zu tun, als ob sie nach wie vor. Das ist ja heute noch viel schlimmer. Also ich meine, die Macher der Bar 25 haben dann auf der anderen Spreeseite das Krater Holz sich eröffnet. Auch so eine Mischung Restaurant, Club, Kunstprojekt, Ort, Happening, Event, Space. Das Krater Holzig läuft ja auch sehr erfolgreich und mittlerweile ist es so, dass es einen Bieterwettstreit gab um das Gelände der alten Bar 25 und ein Konsortium, Konsortium ist das falsche Wort, eine Bietergenossenschaft ist, glaube ich, unter der Leitung der Bar 25 Krater Holzigmacher hat da mitgeboten und hat durch Unterstützung irgendwelcher Schweizer Investorengruppen das höchste Gebot abgegeben und den Zuschlag bekommen. Das heißt, die haben ihr altes Gelände jetzt wieder zurückbekommen aktuell.
Haben sie jetzt gekauft, oder?
Ja. Also, krass. Sie kriegen einen Pachtvertrag und gekauft hat es natürlich diese Investorengruppe, die hinter ihnen steht. Ja. Also, ja. Aber sie haben das jetzt gekriegt. Und demzufolge werden sie nicht die Bar wieder eröffnen, aber sie werden da auch einen Kulturpark-Event, Lebensraum, Bio, bla, Dings. Und das klingt alles total romantisch und so, aber natürlich
am Ende geht's ums Geld.
Steht da also jetzt mittlerweile so. Steht da richtig viel Kohle dahinter. Ja. Aber sie das haben
ist ja auch eine Marke.
Ja, also. Klar, genau. Und wird man sehen, was sie jetzt daraus machen. Das kann sicherlich ganz cool werden. Aber mittlerweile sind die halt auch alle 10 Jahre älter und vielleicht auch ein Stück weit erfahrener und businessmäßiger geworden, als sie mal waren, als ich es am Anfang. Also wenn du siehst, wie die am Anfang waren, dann waren das halt alles schon langhaarige Punks, die eine gute Zeit gesucht haben. Aber die haben dann so langsam so einen Weg gefunden, wie sie das auch zu einem Business machen
gute
können.
Partys, aber gute Bars ist echt viel Arbeit. Also ist ja,
richtig.
Ist
ja so. Und die sind richtig gut geworden in dem, was sie machen. Und natürlich romantisiert dieser Dokumentarfilm das ein bisschen. Und dann muss man halt auch mal, wenn man da einen oder anderen Hintergrundartikel dazu recherchiert, dann gibt sich eher ein Gesamtbild, als wenn du nur den Dokumentarfilm guckst.
Wo kann man den schauen?
Den gibt's auf Watch Ever, glaube ich. Ja. Ja, der heißt Bar 25, Tage außerhalb der Zeit. Das ist ein Dokumentarfilm, glaube ich, von 2010. Mhm. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es da jetzt Punkte geben sollte. Es ist so
ein
Dokumentarfilm.
Ja, gut, aber auf jeden Fall haben wir drüber gesprochen und jemand, der eben Lust hat, sowas sich anzuschauen, dem sei das ans Herz gelegt. Also.
Genau.
Das ist jetzt für mich ja zum zweiten Mal darüber erzählt. Und ich finde schon ein interessanter Film, den ich mir auch gerne anschauen möchte. Du hast weiterhin angefangen, eine Serie zu schauen.
Richtig. Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht so der Serientyp.
Ja, das hat mich auch total gewundert, als du erzählt hast. Ich habe noch eine Serie angefangen. Wie, du eine Serie? Ja. Also die einzige Serie, die du schaust, ist irgendwie Sherlock Holmes und Iron Man oder so. Ich weiß nicht, aber...
Breaking Bad.
Ja, oh, Breaking Bad auch.
Ja, ich bin jetzt Staffel 3, aber so richtig. Ich komme bei Breaking Bad nur sehr, sehr, sehr langsam voran. Also
ich hoffe, dass ich jetzt im Winter mal richtig, dass ich viel trainiere und dann einiges an Folgen wegschauen kann.
Ja, also ich muss mal wieder weiter.
Also ich hoffe, dass ich die wegschauen kann. Trainieren muss ich auf jeden Fall.
Breaking Bad ist nach wie vor dieses Feel-Bad-Ding.
Das stresst mich immer.
Ich gucke dann eine Folge und dann habe ich keine Lust auf die nächste. Und dann bleibt das wieder eine Woche liegen oder zwei und
gucke
ich
wieder ein. Mach mal Sport nebenher, weil dann kannst du das gleich abregeln.
Ja, aber ich habe nicht so ein Wohnzimmerfahrrad. Wenn ich hier Sport mache, dann sind das Liegestütze oder Klimmzüge. Und
das ist super. 45 Minuten lang Klimmzüge. Du bist aber fit.
Ja, genau.
Aber das iPad in die Küche auf dem Gefrierschrank oben drauf und machst Klimmzüge. Jedes Mal, wenn dich Walter White ärgert, machst du wieder 40 Klimmzüge.
Ist das Hirn irgendwann so blutleer, dass ich da auch nichts mehr mitbekomme, was da
passiert? Gut, du kannst die Arme auch nicht mehr heben, aber...
Ja. Ja. 40 Minuten Klimmzüge, ich glaube, es geht gar nicht. Das können nur so Leute wie Jason Statham. Nee, ich habe angefangen, Community zu schauen. Nach einem Hinweis... Der Onkel Holgi hat das in seinen Sendungen schon mehrfach, diesen lustigen spanischen Satz, den er immer, sein Lieblingsspanischer Satz, der zitiert er ständig. Ich kriege ihn jetzt auch nicht irgendwas mit gefrorenen Kartoffeln oder so ähnlich. Der ist aus dieser Serie und deshalb hat er diese Serie immer wieder erwähnt. Und ich habe gedacht, so, es klingt nicht so wahnsinnig spannend. In Community geht es um ein Community College in den USA. Und das sind so die, wenn du für ein normales College nicht genug Geld hast oder zu schlecht bist oder du willst einen zweiten Bildungsweg einschlagen oder auch einen dritten Bildungsweg, dann gehst du an ein Community College und der Ruf eines Community College ist schlecht, aber die Leute, die da hingehen, die haben einen Grund, warum sie da landen. Und eigentlich ist die Ausbildung, die du da genießt, vermutlich besser als der Ruf, den diese Colleges haben. Aber so ist das halt, wenn du nicht irgendwie zehntausende Euro Studiengebühren zahlen kannst, gehst dann so ein Community College, dann bist du halt irgendwie so ein bisschen College-Student zweiter Klasse. So wird das wahrgenommen in den USA.
Also zweiter Bildungsweg heißt es bei uns dann.
Ja, genau. Und jetzt hast du da eine illustre Gruppe angeführt, wird die so ein bisschen von diesem Typen namens Jeff, der war mal Anwalt und dann ist irgendwann rausgekommen, dass er nicht wirklich so einen Anwaltstitel mal irgendwo erworben hat, sondern er hat sich da immer so hingemogelt. Aber er war ein sehr erfolgreicher Anwalt, aber irgendwann ist das dann irgendwie rausgekommen oder er will das jetzt legalisieren, was er da macht.
Okay.
Und geht deshalb jetzt nochmal zum College und er ist halt ein begnadeter sich aus allem rausquatscher. Weil das hat das
mit. Ist eine lustige?
Ja, ist eine Comedy-Serie.
Okay.
Nachdem ich in der ersten Folge festgestellt habe, dass es keinen künstlichen Love-Track gibt, wo im Hintergrund die ganze Zeit irgendwie blöde Lacher eingespielt werden, war ich sofort schon mal dachte, okay, dieser Serie kann ich eine Chance geben. Wenn da ein Love Track gewesen wäre, hätte ich sofort ausgemacht, weil das kann ich nicht ertragen und die hat keinen. Also schon mal zwei Pluspunkte. So, und dann Jeff versucht an Britta anzugraben, was eine heiße blonde Bombshell ist, die aber nichts von ihm wissen will. Und die hat die sitzen alle in der Spanischklasse, die von einem Chinesen unterrichtet wird, der auch die ganze Zeit hinter jedem zweiten Satz einen rassistischen Angriff auf sein Chinesendasein wittert und eine ziemlich abgefreakte Person ist. Also die Rolle ist einfach geil geschrieben. Und jedenfalls, Jeff mogelt sich in diese Spanisch-Tutor-Klasse da rein, eigentlich nur, um an Britta ranzukommen. Und jetzt kleben die da halt alle aufeinander. Und da hast du dann eben so unterschiedliche Charaktere. Du hast der eine hat irgendwie Autismus, Asperger, sowas in der Art, oder zumindest wird das immer wieder vermutet. Und der macht immer so die Meta-Kommentare. Der analysiert die Situation immer, als wären sie alle Teil einer Fernsehserie. Und macht immer so Meta-Scherze, das ist sehr, sehr cool. Und ansonsten ist er halt, wie das bei Autismus so ist, so zwischenmenschlich so ein bisschen seltsam immer. Also der reagiert halt oft komisch auf die Leute und die lernen dann in den Folgen so nach und nach mit ihm umzugehen und er fängt dann immer an, selber Filme zu drehen über die Situationen und teilweise damit die Zukunft vorherzusagen und so. Es sind so ganz eigenartige Effekte. In der einen Folge ist er Batman, das ist großartig.
Die ganze Zeit auch immer so spricht.
wie Batman so. und dann haben wir noch so einen alten Sack, der irgendwie CEO von irgendwelchen Firmen gewesen ist und jetzt nochmal aufs College geht, gespielt von Chevy Chase. Der hält sich auch absolut für den Nabel der Welt, der ist der Coolste, der Beste, er kann alles und das beweist sich dann jedes Mal, dass das eben nicht so ist. Und dann haben wir noch so, was weiß ich, die eine, die in der Highschool schon völlig überfordert war und zu viel Adderall genommen hat, also so einen komischen Aufputschkram da und das total unbeliebte Mädchen war und jetzt versucht auf dem College ein bisschen beliebter zu werden und es gelingt ihr nicht so wirklich. Und einen ehemaligen Prom King Football Quarterback, der jetzt auch irgendwie ausgestiegen ist aus seinem Football. Also wirklich eine lustige Mischung von Charakteren, die so aufeinander geschmissen werden. Das Setting ist dieses Community College. Völlig absurde Dinge, aber die Komik kommt dann halt aus der Interaktion der Figuren einfach. Also die Geschichte selbst sagt jetzt nicht so wahnsinnig viel darüber aus, warum das lustig ist. Das Lustige sind die Geschichten, die für die geschrieben werden in jeder einzelnen Folge und die Interaktion der Leute. Und da ist teilweise wirklich eine coole Art von Witz drin. Also das kann man gar nicht so in Worte fassen.
Wie lange geht so eine Folge?
20 Minuten.
Ach so, das kann man ja mal so eben
wegschauen. Es gibt wohl insgesamt mittlerweile 5 Staffeln.
Okay.
Auf Watch Ever sind nur die ersten beiden. Allerdings mit OV, wenn man es haben will. Ich gucke es auch in OV. Ist gut zu verstehen. Also okay. Kann man machen.
Ja.
Und was auch geholfen hat, um mich zu fangen, ist, dass der Psychologie-Professor gespielt wird von John Oliver und alle Leute, die Daily Show gucken mit Jon Stewart, die ist in diesem Sommer ja mal für 3 Wochen oder für einen ganzen Monat, glaube ich sogar, von John Oliver übernommen worden. Der ist ja normalerweise so Mit-Gag-Lieferant in diesem Comedy-Team von der Daily Show und ich finde John Oliver einfach großartig lustig. Wenn ich den Kerl schon sehe und mit seinem britischen Akzent höre, dann muss ich mich schon wegschmeißen. Und der spielt halt so eine der Nebenrollen. Und dann dachte ich so, oh cool, John Oliver. Und dann war ich schon wieder, es war der nächste Pluspunkt. Und dann hat mich die Serie gefangen. Und da ich jetzt auch krankgeschrieben gewesen bin, habe ich dann halt mal so Binge-Watching-mäßig mich durch die erste Staffel durch. Also ich bin hier noch nicht ganz durch. Die hat 25 Folgen, die Staffel.
Ist man ja ein bisschen beschäftigt.
Ja. Aber der ist lustig. Kann ich empfehlen. Community.
Okay.
Und auch immer nach dem Abspann kommt immer noch so ein Schlussgag. Das ist oft fast das Beste.
Echt gut. Okay, cool. Ja.
Ja. So eine Serienempfehlung von mir. Das ja.
Sehr schön.
Ist selten.
Ja, das stimmt. Wir haben ja letzte Woche aufgerufen, dass die Hörer uns ihre Liebsten, wir haben es in unseren Skriptnotizen, schickt uns eure liebsten Dr. Sommer-Fragen.
So steht's drin, ja.
Ja. Aber die Hörer haben uns echt tolle, spannende Fragen geschickt, die wir jetzt leider noch nicht beantworten können, aber wir werden sie alle beantworten.
Die Claudia konnte bei der einen schon fast nicht widerstehen, gell?
Ja.
Die Claudia hat ja allen Leuten, die per E-Mail Fragen geschickt haben, eine nette Dankes-E-Mail geschrieben.
Ja.
Und bei der einen hatte ich das Gefühl, Claudia, ich habe mit jedem Satz hier nicht weitergelesen, weil ich hier nicht beantworten. Aber sie hat dann irgendwo in dem Absatz die Kurve noch gekriegt, ja, genau. Und hat dann auch so.
Ich bin mal gespannt, wie die Herren darauf reagieren.
Genau, aber eigentlich hat man ihr, also ich habe zumindest in dem Text habe ich gelesen, dass sie eigentlich nicht kaum an sich halten konnte, die Frage nicht direkt in der E-Mail zu beantworten.
Ja.
Ja, also wir haben ein paar schöne Fragen.
Also wenn ihr auch nette E-Mails von der Claudia haben wollt.
Genau. So ist der Pitch natürlich viel besser. Ja, mach mal.
Dann schickt uns Fragen. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten definiert. Also Fragen, die wir beantworten sollen. Entweder über uns oder allgemeine Fragen des Lebens.
Genau. Oder Fragen an das Leben, Fragen an die Welt, Fragen an den Sneakpot. Aber halt nicht so sehr jetzt irgendwie, was weiß ich, eine Frage, die wir zum Beispiel nicht, also ich sag jetzt, die wollen wir nicht hören, ist falsch, also das klingt so gemein, aber wir wollen jetzt keine Fragen in dem Sinne von, mit welchem Mikrofon nehmt ihr eigentlich auf? Das ist nicht die Typ von Frage, sondern eher so.
Beantworten wir aber auch. Was für Mikrofon nehmen wir?
Das sind ganz billige Thomann EM800. Das ist ganz billiger Müll.
Oder wir nehmen mit dem Zoom H2 auf.
Richtig, aber solche Fragen nicht. Also es geht jetzt nicht so sehr darum, irgendwie wie findet ihr den Termin, wo ihr aufnehmt. Wobei die Frage wäre schon besser als die nach dem Mikrofon.
Die ist viel schwerer als das mit dem Mikrofon manchmal.
Genau, sondern eher so Fragen wie, was weiß ich, würdet euch lieber einen Arm abhacken lassen oder ein Auge auspieksen oder so. Also, keine Ahnung, so.
Die Frage möchte ich nicht beantworten.
Ich wollte jetzt gerade so eine gute Frage aus der Liste der Fragen, die uns schon geschickt wurden, zitieren, aber das darf ich ja jetzt nicht machen. Nee. Aber so Fragen nach dem Sinn des Lebens oder nach dem großen Ganzen oder nach...
Aber auch total quatschige Sachen. Also ich möchte auch so, ich hätte auch Lust.
Himbeeren oder Brombeeren. So Fragen, die, also ihr müsst ein bisschen
zusammen,
weiterdenken.
Dann wird's Chambord. Das ist eigentlich ganz toll.
Ich glaube, zu Chambord brauchst du schwarze Himbeeren.
Ja, heißt die denn nicht Brombeeren?
Nein. Es gibt auch schwarze Himbeeren. Das ist selten und so. Glaube ich. Könnte man nachgucken. Wahrscheinlich habe ich jetzt Quatsch erzählt. Ja, ja. Korrigiert mich.
Ja, auch Fragen nach Cocktails beantworten wir natürlich gerne.
Ja, aber auch das wäre jetzt nicht so, dass, also.
Ich fände das super.
So,
ich
Dr. Sommer Fragen zum Beispiel wären so super. Also, wie finde ich den G-Punkt oder so? Keine Ahnung. Oder.
Das wäre ein großer Spaß.
Gabi 14 möchte wissen. Kann ich vom Küssen schwanger werden? Und wenn ja, wie?
Ja. Ich möchte, dass Barbaros uns diese Frage schickt.
Ist doch jetzt auch schon älter. Ja. Ist doch gar nicht mehr so klein, wie du in Erinnerung hast.
Ja, es hat mich ein bisschen schockiert, als er erzählt hat, dass er Mathe-Abi gemacht hat.
Ja, siehst du?
Also das Abi gemacht. Also, für mich ist der ja 15.
Ja,
aber das stimmt ja nicht.
Long, long time ago.
Ja, ja.
Also, wir hatten ja am Anfang gesagt, dass die Fragen bis Ende der Woche da sein müssen und damit wäre die Sache ja jetzt schon an sich abgelaufen. Aber der Aufnahmetermin, wo wir die Fragen brauchen, hat sich jetzt aufgrund von, also die Frage nach der Terminfindung bietet sich da wieder an, hat sich das verschoben. Das heißt, ihr habt noch Zeit, ihr könnt noch Fragen einschicken. Wir haben schon einige, das heißt, wir sitzen nicht auf dem Trocknen, dafür Dankeschön. Aber schadet nichts, wenn noch ein paar kommen.
Ja, das stimmt.
Der Herr Giesbert hält sein Handy ans Mikro und ich weiß nicht, was er vorhat.
Hast du gehört? Wir haben gerade eine SMS gekriegt.
Was stand drin?
Der Björn freut sich, dass wir den 21. Dezember bestätigt haben, denn am 21. Dezember findet das nächste Pinke Bar Konzert statt.
Juhu! Pinke Bar Konzerte sind super. Ja. Und ihr sollt alle kommen.
Ja. Björn, kennt ihr, der macht immer die Musik am Anfang und am Ende. Also er sitzt nicht jedes Mal mit uns am Studio und spielt sie live ein.
Björn ist ein Geigenorchester, was fürchterlich jaulende Töne von sich geben kann. Nein.
Jedenfalls, Björn kennt ihr daher und er war bei Folge 100 mal dabei und er hat ja auch schon ein Konzert gespielt. Gut, das haben wir sogar auch schon mal in die Folge reingeschnitten.
Längere Teile in einer der Folgen zu hören.
Und am 21. Dezember wird er ein Weihnachtskonzert in der Pinken Bar spielen. Er hat gesagt, er wird deutsche und englische Weihnachtslieder und generell ruhigere und besinnlichere Lieder spielen.
Aber der Björn ist ja schon ein Rocker, also man muss da schon, also ich denke da jetzt nicht an, ich denke da jetzt nicht so sehr an Stille Nacht, Heilige Nacht, sondern eher irgendwas, wo eine Gitarre schon...
Er wird das Piano mitbringen diesmal.
Ich wette, er bringt auch eine Gitarre mit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ohne Gitarre kommt.
Also er hat gemeint, wie kriegen wir den Flügel in die Pinke Bar, aber da müssen wir mal gucken.
Ja, gut. Wir werden dann wahrscheinlich doch auf irgendwas Elektrisches wechseln müssen.
Wir tragen eine Harfe hoch und legen sie in den Sarg.
Ein uralter Witz, aber immer wieder gut. Genau. Wenn ihr kommen wollt, es kostet keinen Eintritt. Natürlich werden wir einen kleinen Hut rumreichen. Die Leute vom Cocktail-Podcast kommen vielleicht auch vorbei. Und
die sind schon eingeplant.
Werden das ein oder andere alkoholische Mischgetränk für den gepflegten Rausch anrühren.
Das hast du sehr schön formuliert.
Das könnte passieren.
Ja.
Und das Einzige, was ihr tun müsst, ist, ihr schreibt eine E-Mail an info@sneakpot.de. Und sagt, dass ihr dabei sein wollt.
Oder an Pinke Bar geht, glaube ich auch.
An pinkebar@sneakpot.de, schreibt meinetwegen auch dahin. Wichtig wäre, wenn ihr sagt, dass ihr kommen wollt, dass es einigermaßen sicher ist, dass ihr auch kommt. Weil wir müssen das so ein bisschen planen. Die Pinke Bar ist nicht so wahnsinnig groß. Und es wäre halt uncool, wenn 60 Leute sagen, wir kommen. Und wir dann irgendwelchen Leuten absagen, den 61 bis 300. Und am Ende von den 60 Leuten dann irgendwie doch so, ach ja, da hatte ich doch keine Zeit. Also schreibt uns gerne eine Mail, wenn ihr kommen wollt, aber kommt dann bitte auch. Das wäre das, worum wir bitten würden. Ja, und dann 21.12. Frankfurt.
Genau.
Per E-Mail erfahrt ihr dann, wie und wo die Pinke Bar wirklich ist, weil das ist ja geheim.
Ja.
Und wir freuen uns schon tierisch auf den Björn und auf ein Konzert. Und
Konzerte in der Pinke Bar sind immer toll.
Super, ja.
Ja, es ist meistens richtig voll. Sehr gemütlich, kuschelig, schön warm.
Ja, gut, jetzt ist Winter, da geht das wieder. Da kann man, da ist nicht so schlimm, wenn man die Fenster zulassen muss.
Ja.
Wegen der Lautstärke und so. Wir hatten ja schon so Konzerte da im Sommer, wo man dann, wenn die Musik spielt, die Fenster zumacht und dann ist so ein Set so eine halbe Stunde, bis dann wieder mal eine kleine Pause ist. Das und dann alle Leute wirklich so, die Musik ist, den Leuten läuft der Schweiß runter und man denkt ja irgendwann, Fenster auf, Fenster auf, Fenster auf. Ja, das wird jetzt wieder etwas leichter erträglich, wenn man das Fenster zulassen muss während der Musik. Das ist schon gut.
Ja, ja. Und der 21. ist ein Samstagabend.
Richtig, das heißt diesmal.
Also man könnte es sogar verknüpfen, dass man schon morgens nach Frankfurt geht, da mal die letzten Weihnachtseinkäufe erledigt, vielleicht dann besinnlich sich auf dem Weihnachtsmarkt schon einen antrinkt.
21. die letzten Weihnachtseinkäufe, was bist denn du für ein Typ? Da habe ich noch nicht mal angefangen, drüber nachzudenken, was ich schenke. Die letzten Einkäufe mache ich am 23. und die allerletzten am 24.
Nein, eigentlich 24. morgens finde ich sehr schön in die Stadt. Das mache ich gern,
ja,
um die Leute zu beobachten, wie sie...
Nee, du musst... Ah ja, die Leute sind... Aber du musst es hinkriegen, dass du selber total tiefenentspannt bist.
Genau, weil du noch irgendwie... ein Buch kaufst, weil du, weißt so, okay, ich gehe in Hungdubbel, weiß, da gibt's das Buch, genau, gehe ich hin, kauf mir das.
Weil maximal zu dem Zeitpunkt maximal noch 4 Weihnachtsgeschenke fehlen. da kommt kein Stress auf. Da darf man keinen Stress aufkommen lassen. Wie viele Leute beschenkst du so? Also ich so 4.
ich weiß noch nicht, das ändert sich immer mal.
Ja. Man muss ja auch erstmal beim Weihnachtsmann anfragen, ob die auch alle brav gewesen sind.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Bei den Leuten, die ich kenne, kommen meistens ein Nein zurück.
Genau.
Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie. Ja. Nee, aber viele Sachen kann man ja mittlerweile echt online bestellen.
Richtig.
Am Freitag habe ich auf der Arbeit. Ach, das darf ich nicht im Podcast sagen, das ist nicht so gut.
Vom Handy aus, als du auf dem Klo warst.
Ja, ja. Ja.
So war das.
In meiner Mittagspause.
Ich habe nur entspannende Sachen gekauft. Schuheinlagen und sowas.
Ach, auch schön. Ja, ne? Doch.
Ja. Gut. Also Konzert.
Schreibt. Konzert, genau.
pinkebar@sneakpod.de.
Ja.
21.12. Frankfurt am Main.
Und wer sich denkt, die machen da immer Werbung für dieses Konzert und sagen, das ist so toll. Das ist wirklich toll. Das ist irgendwie immer was Besonderes, weil es ist halt ein Konzert in einer Wohnung.
Genau.
Es ist halt nicht so Konzert, sondern
Konzert.
Es ist in einer Wohnung.
Im Grunde ist es eine Party, wenn man so will.
Genau, es ist
mit sehr viel Musik.
Genau, es ist wie eine kleine Party. Es kommen nette Leute zusammen, man kann sich mit allen möglichen Leuten unterhalten und kriegt dabei noch sehr schöne Getränke. Deswegen ist es durchaus empfehlenswert, wenn man, weiß ich nicht, 100 Kilometer entfernt wohnt, dass man jemanden mitbringt, der einen nach Hause fährt. Oder man
oder guckt, sich irgendwo zum Übernachten was sucht.
Genau.
Ja. Dass man, also wenn ihr dem Alkohol an dem Abend entsagen wollt.
Geht auch, wir machen auch Alkohol.
Das auch, aber ihr verpasst dann was. Würde ich mal sagen. Also, naja, gut. Also, wir wollen jetzt niemanden zum Trinken verleiten, der nicht trinken will.
Das, eigentlich möchte das schon.
Muss jeder selber entscheiden. Aber ich sag mal so, wenn man generell einem Drink nicht abgeneigt ist, dann sollte man es an dem Abend so organisieren, dass man auch trinken kann.
Ja.
Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja.
Ja, weil irgendwie Übernachtungsempfehlungen in Frankfurt, da kann man auch nochmal gucken, das war irgendwie.
Dafür schreibt er eine Übernachtungsempfehlung at sneakpod.de. Das ist ganz schön lang. Das muss man erstmal so. Ihr könnt euch auch vertippen, das kommt trotzdem an.
Das landet alles
bei Übernachtungsempfehlung. Ja, das landet alles bei Bob at sneakpod. Was auch.
Ne, das landet bei Admin, oder?
Was weiß ich. Das ist halt so eine Catch-all-Regel. Das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk.
Ja. Ich schreibe auch immer gerne an Catch-em-all.
Das kannst du machen.
Ja.
Catch me if you can at sneakpod.de. Das war Herrn Gestert sein Augenbraue, das macht er immer sehr gern.
Das die Wimper. Augenbraue ist das, was oben drüber wächst.
Ja, stimmt.
Aber die sind eh so klein. Zurückhaltend. Ich hab sie wieder.
Deine Augenbrauen, jetzt kommen wir mal hier zu den ernsthaften Themen. Das wäre zum Beispiel eine Frage für die Fragenliste. Ja. Ja, stutzt ihr euch eure Augenbrauen?
Nee.
Echt nicht?
Nee, die sind doch eh fast
weg.
Fast nicht vorhanden.
Stimmt, ja.
Meine die werden ja, also als ich noch da aktive Formation getanzt habe und auch einzeln getanzt habe, da muss ich immer die Augenbrauen nachschminken, weil das sieht halt total, wenn du dich so ein bisschen braun machst und dann ist halt die Gesichtsfarbe dunkler als die Augenbrauenfarbe und damit sind die Augenbrauen halt weg und dann sieht es sehr komisch aus, wenn dann jemand da rumläuft, der keine Augenbrauen hat. Da muss ich es dann immer nachmalen, besonders wenn es dann natürlich noch schwarze Haare gab, das war sowieso katastrophal.
Wie stehst du eigentlich zu so Frauen, die so sich ihre Augenbrauen wegmachen und sich dann sowas hinschminken, was dann anders verläuft als die natürliche Augenbraue?
Das finde ich sehr komisch.
Ich weiß auch grotesk. Also wirklich, wenn ich
das so. Das sieht halt so aus wie so ein. Wie ein Comic oder so. So ein
ja, es ist so ein Trend irgendwie so. Neulich habe ich einen schönen Tweet auf Twitter gelesen. Man sagt
Tweet
ja,
auf Twitter? Ach ja, so.
Ja. Manchmal lese ich auch andere Sachen auf Twitter. darüber. Ich meine, gut, das führt jetzt wieder in die Diskussion, schminken sich Frauen für sich selbst oder schminken sie sich um anderen Leuten zu gefallen. Natürlich machen sie das höchstvermutlich für sich selbst, aber der Tweet sagte sowas in der Richtung wie, was Männer auch nie sagen, boah, hat die geile gemalte Augenbrauen. Und ja.
Ich finde halt, wenn das irgendwie eine Person ist, wo das Gesamtkonzept schon künstlich ist und es irgendwie so reinpasst, ja, mein Gott, also von mir aus dann irgendwie ja. können sie gerne machen. Aber ich finde es jetzt nicht so ausrangend.
Okay, also Fragen @sneakpot.de, gerne auch über Augenbrauen, Körperbehaarung, was ihr, also
Gott, ich
möchte, nein, also ihr denkt euch eure Fragen lieber selber aus. Okay, machen wir es, bleiben wir dabei.
Ja, genau.
Gut, dann schließt sich die Akte.
Echt?
313.
Ich hätte noch kurz über Hot Butter Rum gesprochen, aber das können wir auch nicht.
Ach so, entschuldige.
Das macht überhaupt nichts. Wir können das ja nächste Woche dann. Ich hab nämlich nur Gewürzbutter gemacht.
Ach so, ja, cool.
Also Gewürzbutter für Hot Butter Rum ist natürlich mit, ich nenne sie immer Weihnachtsgewürze. Also so Zimt und Nelken und Piment und
genau, vor allen Dingen die ersten beiden, gell? Zimt und Nelken ist ja sofort Weihnachten.
Das schmeckt schon sehr nach Weihnachten.
Vor allen Dingen Nelken.
Ja,
Zimt esse ich übers Jahr noch ziemlich oft. Ich esse mal Zimt-Grießpudding. Das ist großartig.
Ich esse ja schon keinen Grießpudding.
Boah, also wie kann man denn ohne Grießpudding leben? Das geht einmal gar nicht. Huch, Hilfe, mein Telefon macht Geräusch. Ich habe gerade an diesem Schalterchen rumgespielt und genau in dem Augenblick kommt eine Mail. Das ist ja sehr passend.
Das ist ja sehr gut, ja. Ja, nee, also wenn ich Lust auf Grießpudding habe, dann brate ich mir einen Schnitzel meistens.
Der alte Spruch.
Ja.
Besser, wenn es ersetzt wird und so.
Genau. Ein
bisschen schon.
Ja. Nee, das war damals der erste Spruch, den ich bei StudiVZ eingetragen habe.
StudiVZ, die Älteren werden sich erinnern. Da habe ich neulich, als ich Geburtstag hatte, die übliche StudiVZ.
Standard-Moderatoren-Benachrichtigung.
Ein Moderator-Quatsch.
Ja.
Ist das eigentlich, haben wir Frauenhörer, die noch einen StudiVZ-Account haben? Weil das ist ja so eine, wenn du als Mann Geburtstag hast, dann gratuliert dir ja irgendwie StudiVZ-Moderatorin Lena irgendwas. Foto, klickst du an, heiße Blondine. Wie ist das bei den Frauen, wenn Frauen Geburtstag haben? Wer gratuliert denen? Würde mich mal interessieren, ob das gegendert ist.
So ein Hollister-Typ, ja.
Und was passiert, wenn du einstellst, dass du sexuell andersrum orientiert bist? Ist es dann so, dass dir...
Das kannst du ja nächstes Jahr vor deinem Geburtstag stellen,
mal bei StudiVZ ein, dass du schwul bist. Das stelle ich mal um, dass ich schwul bin und dann will ich mal sehen, ob mir dann immer noch Lena gratuliert. Oder ich glaube, die heißt Lena. Also es ist immer so, einmal im Jahr, wenn man plötzlich daran erinnert wird, dass StudiVZ noch da ist, so plötzlich kommt so eine Mail, StudiVZ, und so, hä? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und dann klickst du das an und dann ist wieder irgendwie dieser generische Text, der jedes Jahr derselbe ist.
Ja, das ist auch ein bisschen schade.
Es ist jetzt auch nur so eine Vermutung, ich habe die nicht wirklich verglichen. Aber ich nehme an, dass irgendwie, also es kommt einem so vor.
Ja.
Ja. Okay, also das können wir mal ausprobieren. Wer hat als nächster Geburtstag? Der stellt mal bei StudiVZ. Oder vielleicht haben wir ja Hörer, die homosexuell sind und sagen können, ob das dann gleichgeschlechtlich ist oder ob überhaupt immer Lena gratuliert oder ob bei Frauen irgendein...
Der Franz.
Nee, der heißt wahrscheinlich eher Tobi oder so. Oder, weiß nicht, vielleicht...
Ron?
Huch, das Handy macht Geräusche in meinem Kopfhörer.
Warum ja, bei mir auch. Aber nur auf der linken Seite, da wo du bist.
Da gibt's Sinn. Ja. Aber das sind XLR-Kabel, die sollten eigentlich gegen elektromagnetische Einstreuung...
Hast du wohl die billigen gekauft?
Sind die... ja, die kosten so viel wie die Stative. Weil die Stative so billig waren.
Die hast du wahrscheinlich mitgekriegt. So, ja, ich komme ein paar Kabel. Ja, willst du ein paar Stative mithaben?
Die stehen hier im Weg, nehme ich mal mit.
Ja, nehme ich mit, ja, läuft.
Ja. Gut, also.
Wie sind wir da hingekommen?
Ich weiß auch nicht. Rechercheauftrag an unsere Hörer, StudiVZ austricksen.
Ach nee, ich wollte von Hot Butter Rum erzählen.
Richtig. Achso, ja, du wolltest da Butter, hast du dann Gewürze reingemacht und jetzt machst du damit Hot Buttered Rum.
Genau. Da können wir mal überlegen, ob wir das nicht haben. Eine Pinke Bar.
Das wäre cool. Das wäre sehr weihnachtlich, wenn wir da Hot Buttered Rum hätten.
Ja, das wäre dann schön.
Aber wir haben keine Herdplatte mehr in der Pinken Bar.
Ja. Müssen wir so Thermoskannen mit heißem Apfelsaft gefüllt. Oder wir nehmen Heißwasser. Aber Heißwasser ist
ja, wir haben ja noch leben. Im Backstage-Bereich eine Treppe tiefer, da gibt es eine...
Ach, da ja, gibt's stimmt. Herd,
also das kriegen wir schon irgendwie hin.
Ja, das wäre ganz schön. Ja. Also wenn ihr Lust habt auf Hot Butter Drum, meldet euch zum Konzert an und sagt Bescheid, dass ihr gerne das haben möchtet.
Dann wird der Stefan das möglich machen.
Dann setzen wir da mal ein bisschen Hot Butter Drum an und dann könnt ihr euch damit auch schön die Lichter anmachen. Das funktioniert. Also Hot Butter Drum ist super.
Damit kann man sich die Lichter sehr gut anmachen, ja.
Das genau. Ist wahr. Man trinkt einfach einen doppelten Schnaps warm mit viel Flüssigkeit und Gewürzen, dass man es nicht schmeckt und kann davon 3 oder 4 wegtrinken. Und
dann hat man die Lampe an.
Das funktioniert. Also ganz toll.
Wir müssen nur aufpassen, dass das nicht der Björn macht, sonst geht das mit dem Konzert dann in die Binsen.
Der hat sich doch beim letzten Mal auch ein bisschen...
Ne? Das plaudern wir jetzt nicht on air aus.
Ja, da müsst ihr selber kommen.
Ja. So.
Ich versuche auch wieder das Konzert aufzunehmen. Wie ich ja das auch bei Präsenztanz versucht habe.
Ja, es war gut. Da hat der Stefan das Aufnahmegerät sehr elaboriert aufgebaut und sich sehr viel Mühe gegeben, dass es gut ausgerichtet ist und alles eingepegelt und so. Und dann hat er einfach nicht auf Aufnahme gedrückt.
Ich habe es angeschaltet, alles. Aber ja. Man muss ja 2-mal auf Aufnahme drücken.
Mhm.
Ich habe halt 1-mal gedrückt und
das war's.
Hingestellt.
Oh. Anfängerfehler. Und dann hast du dich noch aufgeregt, als ich dann in der Nähe des Mikros irgendwie angefangen habe, Geräusche zu machen. Hast gemeint, das versaut die Aufnahme.
Das war dem, ist ja gar nichts
war dem Gerät total egal, ob ich da Lärm mache oder nicht.
Ja, das war ein bisschen traurig. Und das Konzert war so gut von Prinzessin Hans.
War wirklich toll. Ja, das war toll. Ja, müssen wir, das lebt in unseren Erinnerungen weiter und eben nicht auf dieser SD-Karte.
Ja, das stimmt.
So. Schluss mit dem Schabernack. Unfug. Ich stempel dir jetzt Unfug auf die Stirn mit meinem neuen Unfug-Stempel. Wer den sehen will, guckt in mein Facebook-Profil. Und ich sag jetzt auf Wiedersehen.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.